Ja, Israel-Gaza, Oktober 2023, Versuch einiger Anmerkungen, mehr ist es nicht. Und Stand heute Montag, 9. Oktober, es wird sich ja weiterentwickeln. Ich vermute, es ging euch wie mir, ich war völlig überrascht, geschockt auch, ich konnte es nicht fassen. Und es hat mich umgetrieben, also sehr stark umgetrieben, was am 7. Oktober in Israel geschah. Ich war durchaus neben der Spur, kann man so sagen. Da ging es los, am 7. Sabbat, 7. Oktober, ging der Überfall los. Genau. Das Verrückte, Israel gedenkt des Yom Kippur-Krieges vor 50 Jahren. Sie philosophieren darüber, wie sie so unvorbereitet sein und überrascht werden konnten und erlebt prompt dasselbe in zweiter Auflage, genau 50 Jahre und einen Tag danach. Die Geschichte lehrt uns, dass der Mensch nichts aus der Geschichte lernt. Wie konnte es sein, dass das Land mit der stärksten Armee auf kleinstem Raum, mit dem besten Geheimdienst der Welt, mit der besten Überwachungstechnik, mit befestigten, gesicherten und überwachten Grenzen, einfach so überrumpelt, überfallen und überwältigt werden konnte wie ein kleiner Junge im Schlaf. Am Morgen 7.01 Uhr haben israelische Soldatinnen, die den elektronischen Grenzzaun mit Kameras bewachen, die palästinensischen Terroristen auf dem Bildschirm gesehen. Sie meldeten es den Befehlshabern weiter, aber nichts ist passiert. Alle Soldatinnen, 24, wurden schließlich von den Terroristen getötet oder entführt. Ein gefangener Hamas-Terrorist sagte, wir haben uns mehr als ein Jahr lang vorbereitet. Die Demonstrationen in Israel haben uns ermutigt. Es dauerte 5 Stunden, bis auf uns geschossen wurde. Wir waren mit 1000 Kämpfern vorbereitet. Wir haben 15 Durchbrüche im Zaun gemacht. Wir waren schockiert, dass die IDF, also die israelische Armee, nicht auf uns gewartet hat. Wir sind 2 Stunden lang mit den Entführten gelaufen. Was ist passiert? Wie konnten Geheimdienst, Armee und Regierung so lange ignorieren, was da passiert ist? Was hat diese Lähmung verursacht? Der Überfall wurde vorher geprobt, das war bekannt, auch Israel. Traktoren wälzten den Zaun nieder und die Palästinenser fuhren mit ihren Autos und Motorrädern hinein. Nicht nur bewaffnete Kräfte, auch Journalisten, die dann live aus den eroberten Siedlungen auf offener Straße berichteten, ungestört. Niemand hielt sie auf. Und niemand kam zu Hilfe. Auch auf dringende Hilferufe per Telefon und so weiter nicht. Das war schon Tage vorher so, dass man die Polizei anrufen konnte und es hat niemand gehört und ein paar Stunden später riefen sie an, können wir helfen. So die Besetzung der Polizeidienststellen. Verletzte wurden nicht abgeholt, weil die Krankenwagen nicht reingelassen wurden von den Terroristen. Zig Entführungen, wahrscheinlich 180. Zig Tote, die Zahlen haben sich gesteigert von 300, 350, 600, 700, 800 Tote, jetzt wahrscheinlich 1000. 1600, 1800 Verletzte. Raketen zu Tausenden. In der gesamten Staatsgeschichte Israels sind in 75 Jahren niemals so viele Israelis an einem Tag gefallen wie am 7. Oktober im Süden. Man kann auch sagen, seit dem Holocaust sind in einem Tag nicht so viele Juden umgekommen wie am 7. Oktober im Süden Israels. Und bei dieser statistischen Angabe ging man noch von 300 Toten aus. Wir sind inzwischen bei 1000. Ja. Die erste Runde dieses Krieges ging 1:0 an die Hamas und Israel hatte nichts, erstmal nichts entgegenzusetzen. Israels Reden und Abschreckungspotenzial hat sich als leere Pappmaske erwiesen, wo nichts dahinter ist. Wie konnte das nur sein? Es gibt Versuche und Spekulationen, das auf, ich sag mal, weltliche Weise zu beantworten. Zum Beispiel dahinter stünde ein iranischer Cyberangriff auf Israels Sicherheitssystem, sodass Israel nichts merkte. Das kann sein, der Iran hängt wahrscheinlich drin, sagt die Hamas selber. Aber die Soldatinnen haben es gesehen. Oder Israels Grenzüberwachungssystem wurde mit einer Drohne ausgeschaltet. Tatsächlich zeigt die Hamas einen Film, wo sie eine ganze Batterie von Kamikaze-Drohnen starten, aber hat Israel dem nichts entgegenzusetzen und kann man so das einfach außer Betrieb nehmen? Zumindest hat das Iron Dome-Abwehrsystem viele Raketen abgefangen, sonst wäre noch sehr viel Schlimmeres passiert. Das darf man sagen und dafür darf man danken. Aber es gibt im Moment keine wirklichen Antworten auf diese Fragen. Und Israel selber sagt, erstmal müssen wir kämpfen und gewinnen und danach müssen wir untersuchen, wie es dazu kommen konnte und wer hier wie versagt hat. Das ist sicher richtig. Und trotzdem schreit die Situation nach Antworten. Und dazu der Versuch einiger stümperhafter Anmerkungen. Mehr ist es nicht, eigentlich kann man nur schweigen und weinen. Trotzdem jetzt einiges, was bedenkenswert sein könnte oder vielleicht auch müsste. Ein erster Punkt, Gott regiert. Das Erste, was wir wissen müssen, ist, Gott wurde nicht überrascht. Er hat nicht geschlafen. Er regiert. Und er hat auch das unter Kontrolle. Psalm 46. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Erhaben über den Völkern, erhaben über der Erde. Das Erste, was klar sein muss, Gott regiert und hat die Lage im Griff. Und ehe wir das verinnerlicht haben, wirklich verinnerlicht haben, sollten und brauchen wir nicht weiterdenken. Oder werden wir auf keinen grünen Zweig kommen. Und wir sollten Folgendes wissen und verinnerlichen und Gott anbeten und das meditieren, bis es im Herzen groß ist und bestimmend ist, Gottes Reich kommt. Und alle menschlichen Reiche vergehen. Und deshalb sollten wir uns nicht zuerst bei dem Vergehenden aufhalten, sondern um das Kommende kümmern, das jetzt schon da ist und da sein will und da sein kann. Zunächst in unseren Herzen und der Gemeinde und auch bei Israel. Also, dass wir jetzt tatsächlich unter der Herrschaft Gottes leben als Bürger seines Reiches. Und da wissen wir, dass alles erschüttert wird, was erschüttert werden kann. Damit bleibt, was nicht erschüttert werden kann. Und dann heißt es weiter im Hebräer 12, wir empfangen ein unerschütterliches Reich. Merkwürdigerweise steht das Empfangen im Partizip Präsens. Das heißt, wir empfangen fortwährend und immer wieder und immer wieder sind wir dabei, es zu empfangen, dieses unerschütterliche Reich. Das möchte Dauerzustand sein. Dass wir dabei sind, Gottes unerschütterliches Reich, seine Herrschaft zu empfangen und darin, in Gnade und Dankbarkeit kann man beides übersetzen, Gott dienen, heißt es weiter, in Scheu und mit ehrfürchtiger Haltung, weil unser Gott, auch unser Gott, ein verzehrendes Feuer ist. Also dies beides, Gott regiert, alles andere wird erschüttert, wir halten uns an das, was bleibt und wir fürchten diesen Gott, der über allem steht, also haben Ehrfurcht vor ihm, mehr Ehrfurcht als vor allem anderen. Das ist die Grundhaltung, die wir einüben dürfen und auch müssen, um durch diese Zeiten zu kommen und um ein bisschen wenigstens zu verstehen, was hier läuft. Also Gott mehr fürchten als alles andere, auf ihn fokussieren, ihn in allem ehren und anerkennen als Gott, auch jetzt, Gott, du bist Gott, du regierst. Und das ist der eigentliche Kampf, dass wir dahin kommen. Das ist ein Kampf. Das kann sein, dass man das in einem Tag nicht schafft. Ja, oder in 10 Minuten. Aber dieser Kampf muss zuerst gewonnen werden, dass wir diese Haltung vor Gott und zu Gott hin einnehmen. Ehe wir weiterkommen und ehe wir weiteres sagen, beten und tun können. Erster Punkt, Gott regiert. Zweiter Punkt, der Mensch lernt nichts aus der Geschichte. Die Geschichte lehrt uns, dass der Mensch nichts aus der Geschichte lernt. Das ist eine ernüchternde und bekannte Feststellung. Und so hat Israel eben doch das Entscheidende aus dem Yom Kippur-Krieg offensichtlich nicht gelernt. Man kann diese Feststellung jetzt sicher angreifen, wenn man das will, und begründen, warum das jetzt doch ganz anders ist und Israel doch gelernt hat, weil eben eine ganz andere Situation ist. Manche sagen zum Beispiel, dass Israel sich zu sehr auf KI, künstliche Intelligenz, verlassen hat, auch im Geheimdienst, die aber falsch programmiert war, also auf bisherigen Erfahrungen halt, und die kann dann nur das ausspucken, was man dort reingibt. Und dass diese Programmierung und auch der Geheimdienst von der Hamas unterlaufen wurde. Also man kann viele Gründe finden, wenn man das will, die wird es auch geben. Es bleibt die erschütternde Feststellung, die Geschichte lehrt uns, dass der Mensch nichts aus der Geschichte lernt. Und dieser Satz gilt auch für uns und unser Volk, und zwar in genau demselben Maße. Genau in demselben Maße. Es ist jetzt nicht der Ort und die Zeit, das näher aufzuzeigen und zu beweisen, aber ich bin mir da sehr sicher, dass auch wir das Entscheidende aus der Geschichte bisher nicht gelernt haben. Ein dritter Punkt, Hochmut kommt vor dem Fall. Auch das ist eine Wahrheit, die urbiblisch ist und sich immer wieder bestätigt. Sprüche 16, wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz, und Hochmut kommt vor dem Fall. Israel hielt sich für unbesiegbar und das wurde ihm zu Verhängnis, sagte jemand. Ein ägyptischer Geheimdienstoffizier sagte gegenüber der Nachrichtenagentur AP, Ägypten, wir haben Israel gewarnt, dass etwas Großes aus dem Gazastreifen kommt, aber sie haben es abgetan und darauf bestanden, dass die größere Bedrohung aus dem Westjordanland kommt. Wir haben immer wieder gewarnt, aber sie haben uns ignoriert. Israels Regierung sagt heute Abend dazu, das stimmt nicht, das stimmt überhaupt nicht, das ist Fake News. Was sollen Sie auch anderes sagen als Regierung? Ich sage dazu, im Krieg gibt es fast nur Fake News. Das gehört zur Kriegsführung dazu. Auch zur Kriegsführung Israels. Israel hatte seine Konzepte und Vorstellungen und hielt daran fest und konnte oder wollte so nicht hören, was andere sagten. Ich fürchte, es stimmt, was der Geheimdienstoffizier sagt von Ägypten. Ich fürchte, es stimmt. Aber das darf man nicht zugeben als Regierung. Völlig logisch. Und wir sind genauso. Wir sind ganz genauso. Wir haben unsere frommen Vorstellungen und Konzepte, wie was geht und wie Gottes Reich kommt und wie die Zukunft aussieht. Und die hindern, dass wir auf etwas hören, was nicht in unser Konzept passt. Das geht uns genauso. Das müssen wir keiner Regierung und niemand anders vorwerfen. Und Demut zeigt sich zuerst in Hörbereitschaft. Demut ist bereit, Gottes Stimme überall zu hören, auch wenn sie von völlig unerwarteter Seite kommt oder von unseren Gegnern kommt. Wisst ihr, was Josia, einen der geistlichsten Könige Israels, das Leben gekostet hat? Er hat nicht auf die Stimme Gottes gehört, die ihm ausgerechnet durch den ägyptischen Pharao Necho zukam. Der stellte sich dem Gegner, geh aus dem Weg, Gott hat mir gesagt, ich soll hier durch. Und Josua wollte nicht hören, konnte sich nicht vorstellen, dass der ägyptische Feind das Wort Gottes sagt. Da ist er gefallen. 2. Chronik 35 kann man das nachlesen. Vierter Punkt als Frage oder Feststellung: Ist ihr Schutz von ihnen gewichen, von Israel? Wir saßen am Sonntag in einer kleinen Andacht in der Kirche zusammen, zu einer Abendmahlsfeier, und da hatte ein Teilnehmer so den inneren Impuls. Er wusste nicht genau, worauf es sich bezieht, aber der Impuls kam: Wenn der Schutz weggenommen wird, kann der Feind einfallen. Und so etwas gibt es. So etwas gab es auch immer wieder in der Geschichte Israels. Ich fange mal andersherum an. Josua und Kaleb konnten dem Volk Israel über die Kanaaniter sagen, 4. Mose 14, fallt nur nicht ab von Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie fressen wie Brot. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns, fürchtet euch nicht vor ihnen. Aber dass dieser Schutz weicht, gibt es eben nicht nur bei gottlosen Völkern. Das kann es auch bei Gottes Volk geben, nämlich dann, wenn es von Gott weicht. Wer sich aus dem Willen Gottes heraus begibt, begibt sich auch aus dem Schutz Gottes heraus. Das ist immer so. Und das wird in den Kapiteln über Segen und Fluch in 3. Mose 26 und 5. Mose 28 ausführlich durchbuchstabiert, wie das aussieht. Das können wir nachlesen, und wir fühlen uns an heute an den Holocaust erinnert, wenn wir diese Kapitel lesen. Das steht in der Bibel drin. Das hat sich gezeigt, als Israel von den Assyrern und dann von den Babylonern und dann von den Römern erobert wurde. Der Schutz Israels war gewichen. Sie konnten kämpfen wie die Löwen, es hat nichts genutzt. Und das sagt schon Psalm 127. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst sie daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Die Wächter haben umsonst gewacht oder geschlafen. Psalm 121, Vers 4 steht: Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Gott hat auch jetzt nicht geschlafen. Wenn er nicht geschützt hat, dann hat er das so entschieden, beziehungsweise die Angriffe zugelassen. Auch wenn wir das nicht verstehen und die Betroffenen noch viel weniger verstehen. Das ist harte Kost. Ich denke aber, dass man es von der Bibel her vielleicht nicht nur so sehen kann, sondern muss, wenn Gott Gott ist. Und wenn wir daran festhalten wollen, das sollten wir. Jeremia 31 steht: Und gleich wie ich über sie gewacht habe, auszureißen, einzureißen, zu verderben, zu zerstören und zu plagen, so will ich über sie wachen, zu bauen, zu pflanzen, spricht der Herr. Es gibt eben beides. Es gibt beides. Dass Gott dafür sorgt, dass sein Volk ausgerissen, zerstört, verdorben und geplagt wird. Und dass es aufgebaut, gepflanzt und bewahrt wird. Es gibt beides von Gott her. Gott ist und bleibt Gott. Er wird Gründe haben, warum er den Krieg jetzt zugelassen hat und den Schutz zurückgezogen hat. Wir könnten jetzt sofort nach diesen Gründen suchen, wir würden eine Menge Gründe finden. Ich möchte davor eigentlich warnen. Ich denke, wir sollten ja nicht spekulieren und auch nicht über Israel zu Gericht sitzen. Wir sind nämlich in keiner Weise besser. Und wir haben als Volk, jedenfalls Gottes Schutz, keinesfalls verdient, erst recht nicht mehr verdient als Israel. Es ist nicht unser Verdienst, dass wir so lange keinen Krieg haben. Es ist nicht unser Verdienst. Wir verstehen hier vieles nicht, vielleicht verstehen wir auch gar nichts. Aber klar ist und klar muss sein, Gott hat nicht versagt. Gott regiert immer noch. Und wenn er seinen Schutz zurückgenommen hat, dann durfte er das, er ist Gott. Und dann wird er Gründe dafür haben, auch wenn wir das nicht verstehen. Und im Übrigen wissen wir noch nicht, wie das Ganze ausgeht und wo Israel und die Welt am Ende dieses Krieges stehen werden und wie das in Gottes Heilsgeschichte am Ende einzuordnen ist. Wir wissen es noch nicht, ich jedenfalls nicht. Ein fünfter Punkt, der ist noch schwieriger als der eben. Israel als Gottes Sohn und das hat Konsequenzen. Man traut sich das kaum zu sagen, ich möchte es trotzdem nennen. 4. Mose 4, 22 heißt es, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und es gibt mehrere solche Stellen. Israel ist Gottes erstgeborener Sohn. Daran ist es ganz nah an Jesus, ganz nah an Jesus. Und es gibt Prophetien, wo man nicht weiß, beziehen die sich auf Israel oder den Messias. So nah sind die sich bei Jesaja. Und die erfüllen sich in beiden. So nah sind die sich. Aber was bedeutet es bitte, Gottes Sohn zu sein? Unter anderem, oder was bedeutete es für Jesus? Unter anderem bedeutete es das Kreuz. In Hebräer 12, Vers 6 lesen wir, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, den nimmt er in Zucht und er schlägt, wörtlich geißelt, jeden Sohn, den er annimmt. Gott geißelt jeden Sohn, den er annimmt. Das ist starker Tobak. In Sprüchen steht es ähnlich, Sprüche 3. Das Merkmal eines Sohnes Gottes ist, und das könnte auch auf einzelne Christen zutreffen, denn das Neue Testament bietet auch uns die Sohnesstellung vor Gott an. Lesen wir mal Römer und so weiter. Ja? Das Merkmal eines Sohnes Gottes ist, dass er von Gott erzogen wird in einer Weise, die man manchmal nur noch als Geißelung bezeichnen kann. Der Hebräerbrief sagt das so. Und die Angeschriebenen, also die Hebräer, haben das genauso erlebt in der Verfolgung. Das war nicht lustig. Die haben diese Verfolgung, Geißelung erlebt. Jesus hat es erlebt. Und wir sehen durch die Geschichte Israels hindurch, wie Gott sein Volk immer wieder regelrecht gegeißelt hat. Ich sage das mal so. Lest die Klagelieder, da hält man die Luft an. Studiert den Holocaust. Man kann darüber eigentlich nur schweigen oder weinen. Und hier verbieten sich großartige Erklärungen und fromme Phrasen. Nur diesen einen Hinweis darf man geben, schau auf das Kreuz, schau auf Jesus, was dort am Kreuz dem Sohn Gottes passiert ist. Und wenn du das gesehen hast, dann schau dir das andere Leid an, aber schau zuerst, wie Gott mit seinem Sohn Jesus umgegangen ist. Und wir dürfen wissen, dass Gott das ganz bestimmt nicht aus Willkür oder Vergnügen tut. Gott ist kein Sadist. Und wir dürfen und sollten an dieser Stelle auch keine frommen Sadisten sein. Und ich bitte euch, ja, das nicht billig oder falsch zu verstehen. Aber ich denke, dass das ein Punkt ist, den wir mitnehmen und aushalten müssen. Und dann vielleicht nur noch schweigen oder weinen oder Kyrie erlesen, Herr, erbarme dich rufen. Und vielleicht noch etwas. Wir Deutschen sind nicht besser als das Volk Israel. Die Amerikaner auch nicht. Und wenn es ihnen, den Amerikanern und uns, besser geht als Israel, dann vielleicht auch, weil weder Deutschland noch die USA der Sohn Gottes sind, auch wenn sie sich dafür halten. Und weil sie nicht dieselben Verheißungen haben wie Israel. Und weil Gott mit Israel besonders vorhat und besondere Verheißungen hat, deshalb braucht es manchmal auch besondere Wege, die wir vielleicht überhaupt nicht verstehen. Das kann auch für einzelne Christen manchmal gelten, die sehr viel durchmachen. Wir können das jetzt nur andeuten, aber ich will diesen Punkt nennen, dass er in der Bibel enthalten ist. Und das, was in Israel jetzt läuft, erinnert mich an diese Dimension. Das Israel wird gegeißelt. Man kann das nicht anders nennen. Verstehen kann man es wahrscheinlich nicht. Dritter Punkt, was kommt? Wir können nicht in die Zukunft schauen, doch dürfen wir Gottes Verheißungen trauen. Menschlich gesehen, es ist unfassbar Grausames passiert. Und ich weiß direkt aus Israel, dass das, was auch die israelischen Mädchen sagen und zeigen, noch weit untertrieben ist, dass es sehr, sehr viel schlimmer ist als alles, was wir sehen und erfahren. Es geschah unfassbar Grausames und es wird noch weiter unfassbar Grausames geschehen. Es ist so. Israel muss diesen Krieg gewinnen, wenn es weiter existieren will. Oder es existiert nicht mehr. In der Regel diktiert die Welt kurz vor dem Sieg oder dem entscheidenden Sieg einen Waffenstillstand auf. Und bisher hat Israel dort immer eingeknickt und hat so den nächsten Krieg schon vorprogrammiert. Ob das wieder so sein wird, weiß ich nicht. Bisher war es immer so. Ich sage dazu, Israel hat den Waffenstillständen auch deshalb zugestimmt, weil es nicht über Gaza regieren will und kann. Das ist nicht zu schaffen. Und dann ist eine schlechte und böse Regierung immer noch besser als keine. Allerdings ist es eben dann nur eine Frage der Zeit, bis Gaza sich erholt hat und wieder zuschlägt. Und die Erholungsphasen sind recht kurz. Das ist ein Dilemma. Und wer hier einen klugen Rat geben will, ich weiß es nicht. Also ich denke, wir sollten uns hier auch zurückhalten in der Beurteilung. Ob es diesmal zu einem K.O.-Schlag gegen die Hamas kommt, weiß ich nicht. Was ich höre ist, dass, und es scheint festzustehen, dass Israel jetzt in einer Weise mit dem Gazastreifen umgehen wird, wie es das bisher noch nicht gegeben hat und wie das nicht wieder vergessen werden wird. Und wenn jetzt noch mehr Fronten dazukommen, also Libanon oder Iran, dann wird das nochmal um Dimensionen eskalieren. Heute Morgen ist es zu ersten Infiltrationen an Israels Nordgrenze gekommen und zu entsprechenden Alarmen und Gefechten. Also es ist losgegangen. Wenn das weiter eskaliert, dann möchten wir uns lieber nicht vorstellen, was dann passiert. Ich möchte das jetzt auch nicht aussprechen. Das könnte tatsächlich apokalyptische Ausmaße annehmen. Also, wenn der Iran auch noch eingreift, dann hilft es nur noch, diese Länder mit einem Schlag platt zu machen. Was anderes geht dann nicht mehr. Klar ist jetzt schon, dass wir die größte militärische Einberufung in Israels Geschichte haben im Moment. Das hat es so noch nie gegeben in diesen Zahlen. Was kommt? Jesus kommt. Das können wir zum Beispiel in Zacharja 12 bis 14 nachlesen. Vielleicht tut ihr das die nächsten Tage mal. Und Gott wird die Völker richten, die gegen Israel gekämpft haben. Das ist keine Frage. Und von Israel wird ein weltweiter Frieden ausgehen unter der Herrschaft seines Messias. Ein Friede, wie es ihn bisher noch nicht gegeben hat auf dieser gefallenen Erde. Am Ende wird wirklich alles gut. Das kommt. Und darauf gehen wir zu. Und das darf und sollte unsere Perspektive sein, auch um auszuhalten, was bis dahin noch geschieht. Was kommt noch bis dahin? Wo stehen wir jetzt gerade im Heilsplan Gottes? Ich möchte darüber nicht spekulieren und kann dazu auch nichts sagen. Nur so viel, ich habe bei vergangenen Ereignissen schon so viel Spekulationen und Voraussagen gehört und gelesen, wo wir dann sind und was das bedeutet. Die hatten alle bisher eins gemeinsam. Sie haben sich nicht erfüllt. Vielleicht doch noch eine Spekulation verbunden mit einer Mahnung. Die Hamas hat den Angriff mit einer angeblichen Schändung der Al-Aqsa-Moschee begründet. Das war der Grund, weshalb sie das losgelassen haben. Angebliche Schändung der Al-Aqsa-Moschee. Wenn es nach dem Krieg hoffentlich bald zu einem Waffenstillstand oder gar Frieden kommt, sollten wir uns auch den sehr genau anschauen. Ich meine den Waffenstillstand oder den Frieden. Falls es nach einem Sieg Israels zum Beispiel möglich sein sollte, auf dem Tempelberg den dritten Tempel zu errichten, sollten wir erst recht sehr genau anschauen, worum es sich dabei handelt. Ich warne jedenfalls vor naiven Schlussfolgerungen beim nächsten Waffenstillstand oder gar Frieden. Und wir sollten, egal was kommt, immer die mehrfache Mahnung von Jesus im Hinterkopf und Vorderkopf und im Herzen bewahren: Lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht verwirren, war übrigens der zweite innere Eindruck bei der kleinen Andacht am Sonnabend. Der erste war: Wenn der Schutz weggenommen wird, kann der Feind einfallen. Der zweite Satz war: Lasst euch nicht irreführen, verwirren. Viertens, was bedeutet dieses Geschehen für uns? Die Dinge im Sichtbaren haben in der Regel eine Wurzel im Unsichtbaren. Also im Sichtbaren bildet sich nur ab, was im Unsichtbaren geschieht. Und Israel hat immer eine prophetische Bedeutung. Was Israel betrifft, betrifft ebenso die Gemeinde. In gewisser Weise. Israel ist Gottes Demonstrationsvolk. Das heißt, wir können an ihm ablesen, was auch für Gottes Volk aus den Nationen entscheidend ist. Die Ereignisse mahnen oder zeigen meiner Meinung nach, wir sind genauso wie Israel nicht vorbereitet. Weder auf das Kommen des Antichristen noch auf das Wiederkommen von Jesus. Wir sind nicht vorbereitet, fürchte ich. Es sind übrigens auch keine konkreten Prophetien über diesen Kriegsausbruch am Sonnabend bekannt. Keine. Ich lese und höre öfter Prophetien, auch weltweit. Meist sind sie recht vage und sprechen von kommenden Erschütterungen, und das ist sicher richtig und zutreffend. Dafür muss man nicht mal unbedingt Prophet sein. Wobei es durchaus ernstzunehmende und echte prophetische Ansagen gibt und Aussagen. Aber mir fällt, und zwar schon länger und immer wieder auf, dass so einschneidende und große Ereignisse auch von großen Propheten kaum oder nicht vorausgesehen wurden. Oder es wird nicht veröffentlicht, aber es dann hinterher zu sagen, es hat Gott schon gezeigt, ist nicht so die allergrößte Kunst, finde ich. Heißt für mich auch, selbst wenn wir viele Prophetien und Propheten haben, heißt das noch lange nicht, dass wir auf das Entscheidende vorbereitet sind. Wie sieht's bei uns aus? Wenn wir ehrlich sind, wir reden viel über Endzeit und über den Antichristen und die Wiederkunft von Jesus. Machen wir. Ist seit Jahren Thema, auch bei mir. Ich nehme mich da voll mit rein. Es ist kein Vorwurf, ich merke das bei mir selber. So wie Israel auch ständig über seine Bedrohung und den kommenden Krieg gesprochen hat, das haben die ständig gemacht. Und trotzdem sind wir vermutlich nicht vorbereitet, wirklich, wenn es darauf ankommt, so wie Israel auch nicht vorbereitet war, obwohl wir alle drüber ständig reden. Wir sehen, wie Israel, was schon geprobt wurde und wie es geschehen wurde, wie es funktionieren könnte, aber Israel war nicht bereit und nicht vorbereitet. Wir haben meiner Ansicht nach als deutsches Volk in den letzten 90 Jahren etwa 3 Generalproben miterlebt, oder können Sie noch wissen, wie eine antichristliche Herrschaft funktionieren kann und wie die sich durchsetzt und durchgesetzt wird? Ich kann das im Gespräch noch beleuchten. Aber auch wir haben aus diesen Proben und Probeläufen vermutlich das Entscheidende noch nicht gelernt. Fürchte ich. Wir dämmern vor uns hin und sind nicht bereit. Fürchte ich. Ich denke, dass die Lektion für die Gemeinde von Jesus aus diesen Ereignissen ist, wir sollten über die Zeit Bescheid wissen, dass die Stunde schon da ist, da wir bereits aus dem Schlaf erwacht sein sollten, Denn unsere Rettung ist jetzt näher als zu der Zeit, als wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag hat sich genaht. Lasst uns also die Werke der Dunkelheit ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Römer 13 können wir das lesen. Aufwachen und beten. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt oder damit ihr nicht in der Versuchung fallt, sage ich jetzt mal menschlich dazu. Im Gleichnis von den 10 Jungfrauen in Matthäus 25 waren 5 von 10 nicht bereit, obwohl sie wussten, was kommt. Geschlafen haben alle, 5 waren wenigstens trotzdem bereit. Jetzt haben wir gesehen, alle haben geschlafen und keiner war bereit. Wacht und betet. Und mit betet meine ich nicht die humanistischen Gebete, die meistens losgelassen werden, sondern dass wir lernen, biblisch nach dem Willen Gottes und im Willen Gottes zu beten. Da kann man sich jetzt zum Beispiel den Psalm 83 vornehmen als Richtschnur und Psalm 83 entlang beten. Das ist ein guter Psalm zur Lage. Und da sieht man, wie man da beten kann. Deswegen stehen die drin. Mir wurde heute noch ein geistlicher Eindruck weitergeleitet von einer Wendy Alec, wer immer das ist, vom 18.10.2024. Ist überschrieben: Vision vom Vater, Erzengel Michael, Jerusalem. Der Herr nahm mich hoch über Gaza, dem Süden, Israel und das Mittelmeer. Dort war eine große Bewegung von Truppen heiliger Engel in den himmlischen Bereichen, die gegen die Heerscharen der gefallenen Engel und Dämonen kämpften. Dann weitete sich der Blick in der Vision und dann sah ich Jerusalem. Und ich sah den Erzengel Michael, den Prinzen Israels über Jerusalem, der den ausgedehnten Heerscharen der Engelskrieger Befehle erteilte. Sein Angesicht war grimmig. Und er stand mit gezücktem Schwert über Jerusalem gegenüber einem satanischen Prinzen. Ich wusste irgendwie, dass dies derselbe Prinz von Persien war, der im Buch Daniel mit Gabriel gekämpft hatte und gegen den der Erzengel Michael Gabriel beistand. Der geistliche Prinz von Persien ist heute der Prinz des Iran. Dann erschien der Herr Jesus. Er hatte die Haltung eines Kriegers, seine Kleider waren rein weiß. Aber seine Augen glühten voller Feuer und er rief mit grimmiger Stimme: Jerusalem, Jerusalem. Aber als er rief, weinte er: Jerusalem. Und er weinte mit Mitleid für die Gefangenen und Verwundeten sowohl aus Gaza und Israel. Der Erzengel Michael schaute in Jesu Gesicht, wartend, wartend. Jesus schüttelte seinen Kopf. Es ist noch nicht meine Zeit, sagte er sanft. Ruft mein Volk zum Gebet. Ruft meine Fürbitter zum Gebet. Schaut hinter das Politische auf das Geistliche, spricht der Herr. Es ist nicht ein Krieg der Politik, spricht der Herr. Blas das Schofar. Lass die Gebete meiner Kinder über Gaza laut ertönen. Lasst die Gebete meiner Kinder über Israel laut ertönen. Umgürtet eure Lenden, betet, betet, betet. Das ist ein geistlicher Krieg. Er wird durch das Gebet gewonnen. Bete, geliebter Sohn, bete, geliebte Tochter, betet. Soweit dieses Zitat. Vielleicht sollte man das einfach so stehen lassen. Das sind sicher richtige und auch wegweisende Aussagen. Sag trotzdem nur meine persönliche Empfindung. Ich empfinde die himmlische Dichte dieser Prophetie als durchaus vorhanden, aber auch nicht zu groß. Also mit anderen Worten, man könnte auch fast von selber drauf kommen, ohne eine geistliche Intervention von oben. Aber ja, es ist ein geistlicher Kampf. Und auch das mit dem Fürsten von Persien, heute Iran, könnte so stimmen. Ebenso die Einordnung in der Heilsgeschichte. Sollte uns allerdings nicht in falscher Weise beruhigen, muss ich dazu sagen. Und ja, wir sollten beten. Und bitte orientieren wir uns dabei am Vater unser, neben Psalm 83. Das heißt, zuallererst, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann der Rest, auch die Bitte um Brot, das heißt auch um Frieden und Bewahrung und Schutz und all das, was wir uns so sehr wünschen und worum wir auch beten dürfen, aber an dieser Stelle. Und dann wieder Gott die Ehre geben, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. So beten. Und soweit meine Anmerkung.